ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes. Ich bin mit gespannten Erwartungen, mit großer Freude heute Morgen unter euch. Wir haben ja auch die Freude, dass nach längerer Zeit unser teurer, lieber Bruder Schad unter uns ist. Und er hat mich gerade gebeten, ich soll heute Morgen etwas länger dienen und dafür will er heute Nachmittag sein Thema, sein Auftrag, sein Zeugnis etwas länger und eingehender ausführen. Ich gehe gern, wie ich es ja grundsätzlich allen Brüdern gegenüber tue, auf seinen Wunsch ein und werde deshalb mein Thema Gott und seine Beziehungen zum Weltall euch einen biblischen Schau vermitteln. Etwas Lösendes, Befreiendes aus den engen Nöten und Schwierigkeiten, Belastungen, in denen wir alle stecken. Aber einleitend will ich euch zwei Dinge sagen. Ich will euch einen Zeitungsausschnitt vorlesen, ganz kurz, über die Morgenandacht im Radio, der mir vorhin in die Hand gedrückt wurde. Morgenandacht wird abgeschaltet. Wer von euch hat den Artikel schon gelesen? Ah, das sind nur ganz wenige. Dankeschön. Ihr müsst es also ertragen, ihn nochmal zu hören. Und als zweites ein Erlebnis, das ich gestern Nachmittag um 16:30 am Bahnhof in Heilbronn hatte. Nein, vorgestern. Vorgestern Nachmittag um 16:30 ein Erlebnis am Bahnhof in Heilbronn. Als Gegenstück von diesem Artikel. Und als Antwort auf die Problemfrage, die uns gestellt wurde, wie können wir unsere Versammlungen lebendiger und fruchtbarer gestalten? Als Antwort darauf. Zunächst also diesen kurzen Artikel, diesen Zeitungsartikel, der wird wohl durch die ganze Presse gehen, nehme ich an. Überschrift, Morgenandacht wird abgeschaltet. Untere Überschrift, Pfarrer bringen zu viel Jammertal mit Nöten und Ängsten. An jedem Werktag zwischen 6:55 und 7 Uhr ist das Interesse der Hörer am ersten Programm des Süddeutschen Rundfunks wesentlich geringer als zuvor und unmittelbar danach, während sowohl für die vorhergehende Musiksendung gut aufgelegt wie für die Nachrichten um 7 Uhr ermittelt wurde, dass 22% aller angemeldeten Geräte eingeschaltet sind, geht diese Zeit gegen 6:55 auf 13% zurück, wenn die Sendung das geistliche Wort beginnt. Der von den Kirchen verantwortlichen morgendliche Zuspruch an die Hörer. In dem SDR-Bericht wird zum Beispiel von 60 Morgenandachten der ersten Monate dieses Jahres nachgewiesen, dass bei 2/3 aller Fälle die Hervorhebung christlicher Tugenden im Alltag im Vordergrund gestanden habe. Daneben das Jammertal mit seinen Nöten und Ängsten sowie Gebote und Verbote. Demgegenüber sei die aktive Bewältigung des Lebens, was ein Wort, die aktive Bewältigung des Lebens, das gibt es gar nicht. Es gibt höchstens eine glaubensmäßige, passive Bewältigung des Lebens mit den Kräften Christi, aber das wissen ja diese Herren nicht, diese Schreiberlinge. Die aktive Bewältigung des Lebens zu kurz gekommen ist, die Freude im Alltag, das Erfreuliche im Privatleben, wurden nie als eigenes Thema behandelt, sondern nur da und dort als kompositorisches Element angesprochen. Offenbar gingen die Sprecher des geistlichen Wortes davon aus, dass ihre Hörer nur drei Eigenschaften haben. Sie stehen sehr ungern auf, vor allem montags früh. Man hat Angst vor dem neuen Tag und man freut sich über nichts. Man hat ständig Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und zu Hause. Dass er in einer größeren Gemeinschaft lebt, ein Glied eines Volkes ist, politische Vorstellungen und Befürchtungen hat, Vorurteile und Urteile. Kurz, dass er die Bildzeitung liest und die Tagesschau sieht am Fernsehgucker, all das wird sorgsam ausgespart. Eine tatsächliche Auseinandersetzung, Interpretation, also ich, wenn ich das Wort höre, wird mir es übel. Früher wurde alles erklärt, klargelegt, heute wird alles interpretiert. Schweigen wir darüber. Interpretation und Hilfe bei konkreten Anlässen findet nicht statt. Also es ist, mit anderen Worten, es ist frommes Geschwätz, nichts dahinter und sie sind wertlos, will der sagen. Der Informationsdienst Kirche und Rundfunk folgert, dass die Wochenandachten an den Hörern vorbeigesendet wird. Die gehen nicht in die Ohren, nicht ins Herz hinein, die gehen an ihnen vorbei. Man schaltet ab, äußerlich und innerlich. Man dürfe daraus aber nicht denjenigen einen Vorwurf machen, die ihr Radio um 5 vor 7 abschalten, sondern müsse denen, die das geistliche Wort sprechen, klar machen, dass neue Methoden gefunden werden, um die Hörer zu erreichen. Das heißt mit anderen Worten, wir fassen die Leute nicht mehr, die Leute wollen nichts wissen von unserem frommen Geschwätz und wir brauchen neue Methoden. So, das war Nummer 1. Zweitens, vorgestern saß ich auf einer Bank zur Bushaltestelle in Heilbronn, hatte dort abends einen Dienst. Neben mich kam ein junger Mann zu sitzen, macht einen netten Eindruck, gut frisiert, klarer Blick, freie Stirne, habe ich gefreut mit dem Burschen. Und habe ihn dann, er kam ins Gespräch und er stellte sich Folgendes heraus. Dieser junge Mann war Finnländer, studiert Mathematik, 2 Semester in Deutschland, sprach ziemlich fehlerfrei Deutsch, hat es gelernt in der Schule. Und sein Hauptziel ist, neben dem Mathematikstudium, dass er Menschen für Jesus gewinnt. Ohne Organisation, frei und alleinstehend. So ähnlich wie ich. Niemand unterworfen. Frei, allein für den Herrn. Und dann erzählt er, heute Abend, da komme ich mit Tschechen und Slowaken zusammen in einem Saal, um denen Jesus zu verkündigen. Sag ich, ja, können Sie denn Tschechisch? Nein, sagt er, ich habe einen Dolmetscher. Hat also da einen Finnen erwischt, irgendwie, der Tschechisch kann. Sagt er, und der wird das dolmetschen. Und da will ich diesen Menschen etwas von Jesus sagen. Und das ist mein Dienst und mein Leben. Sag ich, das ist ja wunderbar, dass Sie diesen Dienst tun. Ich bin auch so einer. Ich bin Evangelist. Was sagt er? Bitte geben Sie mir Ihre Adresse. Man weiß nie, wie das Leben uns führt und wie wir noch einmal einander brauchen und zusammentreffen. Dieser junge Mann, dieser junge Finne, alleinstehend. Das ist die andere Seite. Hier ist die Organisation, die befohlen wird, die gemanagt wird. Ich sage nichts dagegen. Ich halte auch immer morgens 1 oder 2 Andachten ein. Möglichst 5 und dann 6. Mache ich auch. Und freue mich manchmal über gute Andachten, evangelische oder auch katholische. Freue ich mich drüber. Und bete für die, die da reden. Aber das ist alles mehr oder weniger gemacht und organisiert und geht den meisten vorbei. Nicht ins Herz. Und dieser junge Mann, ich will jetzt nicht von mir reden, diesen jungen Finnen will ich reden, der steht allein getrennt von der Liebe Gottes und Christi, ohne dass eine Organisation hinter oder neben ihm steht. Getrieben und gedrängt und in der Kraft eines gereinigten, geheiligten, hingegebenen Lebens einen fruchtbaren Dienst zu tun. Es war mir eine tiefe Freude zu wissen, solcher Leute gibt es mehr als ihr ahnt. Mehr als ihr ahnt. Solche Leute, die wirklich ihr Leben durchforschen, die eine Gebetsliste haben, wie auch ich eine habe, wo sie für ihre Feinde beten, die ihnen undankbar, untreu, missmutig, unzufrieden sind, dass sie die, die ihnen fluchen, dass sie denen die segnen, solcher Leute gibt es mehr als ihr ahnt. Das sind meine eigentlichen Brüder, das sind die, mit denen ich im Herzen völlig eins bin. Und das ist der Weg, das allein, dass auch in unseren Kreis Leben kommt, dass endlich einmal dieser schöne Saal, an dem ich mich immer freue, dass der endlich mal wieder voll wird. Und da oben voll wird, Warum sollen nur andere mit ihrem Zintratata volle Seele haben und wir, die wir das Höchste, Größte und Herrlichste zu vertreten haben, was es gibt, das volle Heiligen Christo, die Größe unseres Gottes, die Herrlichkeit des Vaters, die Kraft und Fähigkeit in ihm, ein reines, geheiligtes, von Sünden wirklich abgesondertes Leben zu führen, ein durch Buße und Beichte gereichtes Leben zu führen zur Ehre Gottes. Warum sollen wir das nicht haben? Wenn wir solche Leute werden, du und ich, wie dieser junge Finne, dieser junge Student von 20, 22 Jahren, dann ist damit der Weg gezeigt, wie Leben wird. Leben wird immer nur von Einzelnen entzündet und nie durch eine Organisation. Ich sage nichts gegen Organisationen oder Ordnungen. Die müssen auch sein. Sage ich nichts dagegen. Gott segne sie alle. Ich bete auch jeden Tag für die katholische, die römisch-katholische und griechisch-katholische Kirche, weil ich ja auch da Freunde habe. Jeden Tag. Aber Lebensträger ist der Einzelne, der in der Totalverbindung und Ganzhingabe mit seinem Herrn steht und lieben und segnen kann, wo er gehasst und abgelehnt wird. Der erst hat die Vollmacht und die Freudigkeit, Menschen anzusprechen. Und aus diesen Gesprächen, da kommt etwas dabei heraus, dass dafür könnte ich jetzt eine Fülle von Erlebnissen allein aus den letzten Monaten erzählen. Ich tue das nicht. Die Zeit ist mir viel zu kostbar und wertvoll. Nach diesen Vorbemerkungen will ich nun an mein Thema gehen, an mein Lehrthema. Ich habe es schon genannt. Gott und sein All in den verschiedenen Wechselbeziehungen. Was ich jetzt zu sagen habe, das ist größer als irdische Politik und Prophetie. Wer sind die zwei Hörner? Der russische und der chinesische Kommunismus. Und wann wird der Ziegenbock im Westen losstoßen? Und wann wird Babylon gebaut? Und wie ist es mit dem Tempel? Und all diese Fragen sind sehr interessant. Aber viel wichtiger und wesenhafter, auch viel spannender und wunderbarer, sind die Lehrwahrheiten der Schrift. Was die Schrift an großen, klaren, leuchtenden Linien zieht. Das ist viel größer. Und deshalb will ich heute früh euch darüber etwas sagen. Wiewohl wir nicht das andere verachten. Jeder von uns ist nolens volens, das heißt, ohne dass er es will, ein Evangelist, wenn sein Leben in Ordnung ist. Von jenem strahlt irgendetwas aus, von der Kraft, von der Schönheit, von der Liebe, von der Reinheit, von der Freude des in ihm wohnenden Christus. Strahlt jeder aus, ohne dass er es merkt. Das merken die anderen. Ja. Und die schönste Antwort, eine der schönsten Antworten, die ich neulich bekam, war die von einem Ladenmädchen, einem älteren Ladenmädchen, so von 40 Jahren, in einem Kaufhaus, der ich ein Zeugnis gab. Und ihr sagte, wie Jesus so glücklich macht, wenn man ihm ganz gehört. Wenn man ihm seine Sorgen und Sünden und Ängsten und Bosheiten und Dummheiten und Sehnsüchte total gegeben hat. Das habe ich ihr bezeugt. Und er hörte sie mit großen Augen zu und sagte, ich glaube Ihnen das. Man sieht es Ihnen auch an, dass es so ist. Das war eine der schönsten Antworten. Dass man mir ansieht, dass es ein Glück ist, erlöst zu sein durch das Blut Christi. In der Sohnschaft steht unserem Gott und Vater gegenüber, der Einzelne. Also wie werden wir hier lebendig? Indem jeder Einzelne lebendig wird. Du und ich und jeder. Ja, das einleitend und nun kommt mein Thema. Ich will diese Frage in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, ich werde eine knappe Stunde sprechen, dass unser teurer Bruder Schad da noch gut eine halbe Stunde wenigstens hat. Will ich versuchen, in 12 Antworten uns lebendig zu machen, vor dem geistigen Auge des Glaubens erstehen zu lassen, wie der große, lebendige Gott, den die Welt verleugnet, den sie entthront hat, über den sie lacht und spottet. Nicht nur die gottlose Welt, nicht nur die Verbrecher und Halunken und Idioten, sondern auch die Professoren. Nicht alle, nein, wir haben Unrecht. Sondern eine Reihe, den sie abgesetzt haben, wie dieser große Gott in einer Beziehung steht zum Weltenall, also auch zu dir.
und zu mir und zu jedem Einzelnen. In Beziehung steht zu seinem Volk Israel, das wieder zurechtkommt. Wir erleben es ja mit, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Zurechtkommt mit den Völkern, zurechtkommt mit der Engelgeister- und Dämonenwelt, zurechtkommt mit den Totenreichen und den Verdammnisorten drunten, zurechtkommt mit der Tier- und Pflanzen- und Sternenwelt, zurechtkommt mit allem, was er je ins Dasein gerufen hat, das wird er herrlich groß und leuchtend machen, dass ihr einmal staunen werdet, wenn das in die Erscheinung tritt. Davon will ich ein Zeugnis geben. Davon hört man wenig. Auf Universitäten und Bibelschulen und Kanzeln und Kathedern. Aber die Schrift ist voll davon für den, dem einmal die Augen dafür aufgegangen sind. 12 Antworten. Erste Antwort: Gott ist der Urheber des Alls für sich selbst. Das heißt, er hat geplant, zunächst einmal daran gedacht, eine Schöpfung ins Dasein zu rufen für sich selbst. Gott ist ein Egoist, aber ein heiliger Egoist. Ich lese zu jedem Punkt wenigstens ein Schriftwort, um das biblisch zu belegen. Denn ich halte ja hier keine philosophischen Vorlesungen, sondern wir wollen ja in die Schrift, in die Tiefen, in die Reichtümer, in die Herrlichkeiten der Schrift hineinschauen und hineinwachsen. Hebräer 2, Vers 10. Es geziemte ihm, nämlich Gott, um dessen Willen das All ist. Mal so weit. Es geziemte ihm, um dessen Willen das All ist. Das gilt für Gott und für seinen Sohn. Denn der Sohn war im Vater. Er, der Sohn vom Vater, gezeugt und geboren wurde. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das Wort gezeugt heißt auch zugleich geboren. Die beiden Prinzipien, die wir gestern Abend behandelten, in Untertürkheim, wer da war. Das ist Nummer 1. Alles, was überhaupt ist, auch du und ich, sind da für Gott und seinen Sohn, weil in ihnen der Gedanke war, Wesen und Welten und Geschöpfe und Intelligenzen ins Dasein zu rufen, für ihn selbst, zu seiner Freude. Das war Nummer 1. Nummer 2, Gott ist nicht nur der Planer, der Vorherschauer, der Vorherbestimmer, sondern er ist auch der Schöpfer des All. Deshalb ist das All nicht nur durch ihn geplant und gewollt, das All ist durch ihn ins Dasein gerufen, durch einen schöpferischen Akt. Und dieser schöpferische Akt geschieht durch sein Wort. Er sprach und es geschah. Er redete und es stand da. Das Wort schafft Welten. Er ruft aus dem Nichts. Er ruft ins Nichts hinein. Und aus dem Nichts, wo nichts ist, da kommt etwas heraus. Eine Schöpfung, eine Welt. Was ist das so groß? Ich lese dazu den gleichen begonnenen Vers weiter, Hebräer 2, Vers 10. Um dessen Willen das All ist und durch den das All ist. Durch ihn ist das All. Er ist der eigentliche Ursächer, der Urheber, der Schöpfer, der Ausführer seiner eigenen Gedanken. Das müssen wir festhalten. Wenn wir Väter in Christo werden wollen, dann müssen wir den kennen und das kennen, was von Anfang ist. Und von Anfang war nur der lebendige Gott und in ihm keimhaft sein Sohn und keimhaft auch das werdende All. War keimhaft in Gott. Das ist die Lehre der Schrift. Und durch einen Zeugungsakt, bei dem der Same das Wort ist, der Same ist das Wort, und das Wort ist der Same, durch diese Zeugungsakte ist zuerst der Sohn herausgeboren worden und dann nach und nach alle anderen Wesen und Welten, bis zuletzt das ganze All, das aus Gott war, das durch Gott war, von ihm bewegt, getragen, wieder in ihn hineinging. Eis, Tontheon, hinein in Gott oder hinein in ihn. Brüder, das ist für einen Weltmenschen, was ich eben gesagt habe, höchst unglaubwürdig und langweilig. Aber für einen Gläubigen, dessen Herz brennt, die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Christi immer besser kennenzulernen, sein Leben immer völliger zu heiligen, zu reinigen und zu lieben und zu dienen, zu tragen, zu trösten, der eben hinein will in die ganze Gottesfülle, in den ganzen Reichtum, in die ganze Schönheit eines Gott hingegebenen Lebens. Für den sind das die brennendsten, die interessantesten, die zentralsten Fragen, die es überhaupt gibt. Und ich hoffe doch, dass die meisten von uns so eingestellt sind. Hier sind ja schon viele Leute durch unsere Versammlungen gegangen. Manchen wurde es zu langweilig und blieben sie weg. Aber andere kamen dafür, neue, die davon ergriffen wurden und sagten, so etwas habe ich noch nie gehört. Das ist es, was ich brauche, was mein Herz begehrt. Nummer eins, der Urheber für sich selbst ist das All. Zweitens, Gott ist der Schöpfer des All. Drittens, Hebräer 1, Vers 3. Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Gott ist nicht nur der Planer, nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Träger des All. Deshalb steht geschrieben in Hebräer 1, Vers 3, dass der Sohn das All trägt. Das All durch das Wort seiner Macht. Steht da im Urtext, Papanta, durch das Rhema, seine Exousia, seine Vollmacht. Das Wort tragen hat sowohl im Alten als auch im Neuen Testament den doppelten Sinn. Erstens, etwas tragen mit brachialer Kraft, das heißt mit der Kraft des Armes, etwas tragen, etwa ein Gepäckstück oder ein Koffer oder ein Korb oder irgendetwas, etwas tragen, heißt aber auch etwas ertragen, so wie eine böse Frau ertragen wird von ihrem guten, edlen Mann. Oder meistens umgekehrt, wie eine treue Frau von ihrem bösen Mann ertragen wird. Oder die Kinder von ihren Eltern oder die Eltern von ihren Kindern ertragen werden. Der moderne Mensch, die moderne Psychologie, die moderne Terminologie, das moderne Vokabularium weiß davon nichts mehr. Tragen? Nein! Abschütteln jede Bürde. Jede Fessel zerreißen, frei sein und herumziehen wollen und seinen Lüsten und Trieben Lauf gewähren. Das ist heute das Idol, das Ziel. Ausgesprochen und unausgesprochen. Aber etwas ertragen, eine Notlage in der Kraft Christi ertragen, Unrecht, Verleumdung, Beschimpfung, die einem hinter den Rücken zugefügt wird von Menschen, die einem eigentlich dankschuldig werden, das ertragen, das will und kann der moderne Mensch nicht mehr. Aber gerade das wird uns gezeigt von unserem Gott und Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Er trägt das All. Das heißt auch, er erträgt das All in seinem jetzigen Zustand. In all seiner Gottesferne, in seinem Gotteshass, in seiner Christusablehnung trägt Gott das All, trägt der Sohn das All. Es ist ja hier vom Sohn ausgesagt im Hebräerbrief, es ist aber auch von Gott ausgesagt. Bruder und Schwester, ertragen, schweigen und warten und glauben auf die Stunde der Lösung und Erlösung. Das ist das Schwerste, aber auch das Köstlichste, was es gibt. Das ist das Dritte, er ist der Träger und der Erträger des All. Viertens, Gott in Christo oder Christus in Gott dem Vater ist Sinn, Zweck und Ziel der Schöpfung. Ich habe vorhin schon einen Beweis dafür angeführt, indem ich euch Römer 11, 36 nannte. Das All ist aus Gott, ist durch Gott, wird von ihm energetisch bewegt und ist in Gott hinein. Das ist die kürzeste Weltallgeschichte, die es gibt. Und das zu wissen, es gibt nichts, nichts, was deine kühnste Fantasie dir ausdenken könnte, was deine gründlichste Geschichtsforschung jeweils dir ins Bewusstsein brächte. Es gibt nichts, in deinem Leben mit all seinen Verklemmungen und Verkrampfungen und mit all seinen Mühseligkeiten, mit all seinen Enttäuschungen und Bitternissen. Es gibt schlechterdings nichts im weltweiten Universum, dessen Sinn, Zweck und Ziel nicht der lebendige Gott und sein geliebter Sohn wäre. Alles ist für ihn da. Auch du, auch du. Und wenn hier einer wäre, der heute, wie ich das so manchmal erlebe, zum ersten Mal in so einer frommen Versammlung sitzt, zum ersten Mal, dem dürfte ich sagen, auch du mit deinem müden, armseligen, enttäuschten, verpfuschten Leben, du bist da für Gott. Christus wartet auf dich und will aus dir etwas unsagbar Neues, Leuchtendes, Frohes, Köstliches machen, was du mit deiner kühnsten Fantasie dir nicht ausdenken kannst. Das ist die Botschaft, die wir sagen. So kennen wir Gott, so haben wir ihn in seit über einem halben Jahrhundert erlebt und erfahren, am eigenen Herzen und an Hunderten und Tausenden von Menschen. Jawohl, und das bezeugen wir. Meine Freunde, das ist das vierte, Sinn, Zweck und Ziel. Dasselbe geht auch hervor aus einem Wort, das eines der Lieblingsworte unseres lieben Bruders Schad ist, das er immer wieder anführt, Kolosser 1,16. In Kolosser 1,16 ist dieselbe Aussage gemacht. Da heißt es, durch ihn ist das All erschaffen worden, was in den Himmeln und was auf der Erde, Sichtbares, Unsichtbares, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, das All ist durch ihn und für ihn erschaffen worden. Du bist nicht da für dich, solange du meinst, du wärst für dich da. Da ist dein Leben verfehlt und verpfuscht. Da wirst du nie glücklich werden. Da wirst du nie frei und froh werden. Aber erst wenn du verstehst, du bist da für deinen Gott und Vater, für deinen Herrn und Retter Jesus Christus, für den bist du da. Und indem er dich glücklich macht, wird er selbst glückselig und schafft sich ein Instrument, um das weltweite All in die gleiche Glückseligkeit hineinzuführen. Unaussprechlich, unausdenkbar, unfühlbar, in der er selbst der lebendige Gott ist. Und wer das fasst von dieser Seite her, von dieser etwas philosophischen Seite her, oh Herr, ich will nicht mehr mir selber leben. Ich will nicht mehr dem Fleisch und der Sünde und dem Mammon und der Macht und dem Ehrgeiz und dem Geltungsbedürfnis oder dem Fressen und Saufen und dem Alkohol und dem Nikotin und den Genussgiften und so weiter leben. Ich will dir leben, dem lebendigen Gott, aus deiner Fülle die Kräfte und Freuden empfangen, die du jedem zuströmst, der es wagt, in eine ungeteilte Lebenshingabe zu dir zu kommen. Das ist unsere Botschaft. Das ist unsere Botschaft. Das ist die Botschaft der Schrift, die aus letzten und tiefsten und eigentlichen Quellen schöpft. Nicht nach der Befragung der Zuhörer, wollt ihr eine Morgenandacht oder nicht? Natürlich wollen die keine. 95%. Pfeifen drauf. Das ist vorne Geschwätz. Das ist die Einstellung heute. Womit ich nicht sage, dass es nicht viele treue Menschen gibt, die nur die Morgenandacht einstellen. Das nur am Rand. Ich gehe aber weiter, um fertig zu werden. Ich komme zu Punkt 5. Jetzt kommt etwas ganz Großes und Gewaltiges. Aus Kolosser 1, Vers 20. Gott ist nicht nur der Träger des All durch seinen Sohn. Er ist nicht nur Sinn und Zweck und Ziel des All, sondern er ist auch der Aussöhner des All. Ich sage ausdrücklich Aussöhner und nicht Versöhner. Dafür gibt es ungezählte Beweise. Es gibt auch bedeutende Theologen, bekannte Männer, berühmte Männer, die behaupten, es gibt keine Aussöhnung des All. Und dann behaupten die in ihrer Demut, ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der das beweisen kann. Ja, gut, Gott segne euch. Gott segne euch. Nicht nur euch, sondern ich denke eben an den Mann. Ich will dazu Kolosser 1,20 vorlesen. Da steht geschrieben, es war, dass der Wonnewillen der ganzen Fülle, das ist eines der aristokratischsten, wunderbarsten Worte, Es gibt da Leute, die machen sich über das Wort Fülle lustig. Die sagen, ihr Frommen da von der CA, ihr mit eurem Fülle-Thema, mit eurem Fülle-Wort, eurem Fülle-Christus, das ist dummes Geschwätz. Gibt es auch Leute. Ich erschauere dabei, denn die Schrift redet von diesem Wort Pleroma oder Fülle oder Vollmaß oder Vervollständigung mit einer heiligen Ehrerbietung, mit einer tiefen und weiten Schau, die unser Herz bewegt. Es war der Freudenwille, der Wonnewille, der ganzen Fülle, der Gottes- und Christusfülle, in ihm, in Christus, zu wohnen und durch ihn das All mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut an seinem Kreuz. Wenn es da nicht erschauert, nicht bewegt, diese Ideenassoziation, die hier aufleuchtet in diesem Wort, das heißt diese Gedankenverbindung, diese Verknüpfung gewaltiger Tatsachen. Ja, ich weiß nicht, was ich dem noch sagen soll. Das ist ein gewaltiges Wort. Gott ist der Aussöhner, nicht nur der Versöhner. Gott ist versöhnt. Aber solange wir diese Versöhnung ablehnen, von uns stoßen oder gar lächerlich machen, solange ist sie für uns nicht wirksam. Wenn mir einer eine Million auf den Tisch legt und ich nehme sie nicht und stecke die Hände in die Taschen und sage, ich pfeife dir auf dein Geld, dann nützt mir diese Million gar nichts. Wenn ich sie aber dankbar nehme, naja, ich komme ja nicht in die Lage, ich will auch gar nicht hineinkommen, möchte auch nicht hineinkommen. Aber ich sage nur, was man hat, was man nimmt, das gehört uns. Und so dürfen wir auch diese Versöhnung, die Gott durch seinen Sohn bewirkt hat, die dürfen wir bewusst annehmen. Dass wir im Gebet sagen, o Gott und Vater, ich nehme die Versöhnung an, die du in deinem Sohn am Kreuz vollbracht hast und danke dir. Und ich lasse allen Hassen, alle Gleichgültigkeit und alle Lauheiten, alle Bosheiten, allen Widerspruch und allen Ungehorsam, der in meinem Herzen und Leben war, den lasse ich los, den gebe ich her, den schmeiße ich weg. Ich möchte mich auch mit dir aussöhnen. Ich will nichts in meinem Leben dulden, woran du nicht deine Freude hast. Keine geheime Sünde, die dich betrübt, soll in meinem Leben bleiben. Brüder, wenn das nicht meine Stellung wäre, und immer fester und bestimmter und zielstrebiger, ich könnte nicht vor euch stehen und könnte nicht mit dieser Freude im Herzen zu euch reden, wie ich es jetzt tun darf. Gott ist mein Zeuge. Also, Versöhnen ist eine Sache von einer Seite her. Aussöhnung ist eine Sache von beiden Seiten her. Gott ist versöhnt durch das Blut von Golgatha. Er hat seinen Sohn zur Sünde gemacht, der ganzen Welt. Und hat ihn alles erdulden, alles erleiden lassen, alles. Hat die Sünde am Sohn gestraft und durch das Blut völlig die Sünde der Welt bezahlt. Das wisst ihr ja alle, habt ihr ja 100-mal gehört, 1000-mal habt ihr das gehört. Aber wie weit haben wir das ergriffen? Wie weit haben wir das realisiert, verwirklicht in unserem Leben, in unserem Gedanken, Trieb und Traum und Wunschleben? Wie weit? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das nennt man Heiligung, dieses Problem. Der Aussöhner des All, das war Nummer 5, jetzt kommt Nummer 6. Gott ist in Christo der Aufhaupter und der in sich Vereiniger des ganzen Weltalls. Ihr werdet sagen, immer komisches Wort, habe ich nie gehört. Du wirst es gleich hören, ich lese dir es vor. Epheser 1, Vers 9 und 10. Epheser 1, 9 und 10. Er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens. Es gibt auch einen geoffenbarten Willen, dass Gott lebt, dass Gott heilig ist, dass Gott richtet und straft den, der ihm widersteht. Das sind alles geoffenbarte Dinge, die auch die Heiden, die sogar die Gottlosen wissen. Die wissen die. Aber uns hat er geoffenbart, das Geheimnis, das Mysterion, das heißt das Festverschlossene seines Willens. Was er sonst niemand sagt, das hat er denen gesagt, die ihr Leben, ihre Sünden und Sorgen und Schuld und Not und Angst total ihm gegeben haben, die dürfen da hineinschauen und hineinwachsen in den Reichtum des Geheimnisses seines Willens. Die werden Teilhaber und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Brüder und Schwestern, das ist etwas Grandioses, das ist etwas Ungeheures. Wenn ihr einem Weltmenschen sagt, der große, verborgene, heilige Gott, der hat Geheimnisse und ich darf die wissen, ich darf sogar die verwalten, es wird euch jeder für verrückt halten. In der religiösen Welt, ich rede eben von der religiösen Welt, nicht von den Gottlosen. Freunde, das ist etwas. Ich lese aber den Vers zu Ende. Er hat uns kundgetan oder er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, gemäß oder entsprechend oder aufgrund seines Wohlgefallens. Warum hat Gott uns das wissen lassen? Weil wir so gescheit sind? Weil wir so sündlos sind? Weil wir so tüchtig sind? Nein, nach seinem Wohlgefallen, weil es ihm also wohlgefallen hat. Deshalb. Weißt du, warum du gerettet bist? Weil es Gott wohlgefallen hat. Aus keinem anderen Grunde. Denn du und ich sind nicht besser, als die im Zuchthäusern sitzen. Die sind oft ehrlicher als wir. Ich weiß das von Unterredungen, die ich hatte mit ihnen. Meine Freunde, nach seinem Wohlgefallen dürfen wir das Geheimnis seines Willens wissen, dass er sich vorgesetzt hat im Ratskreis der heiligen Engelfürsten. Ihr Protestanten, warum protestiert ihr denn nicht? Wo hat er das sich vorgesetzt? In sich selbst. In sich selbst hat er das sich vorgesetzt. Davon wissen die Engelfürsten nichts und verstehen nichts. Auch nicht der Michael. Auch nicht der Gabriel, auch nicht die Seraphim und die Cherubim und die Tronois und die Exousios und wie sie alle heißen. Auch die nicht. Das hat er vorgesetzt in sich selbst. Und das weiß nur sein Sohn und die, die seinem Sohne durch den Glauben angehören. Die teilhaftig geworden sind dieser Verheißungen und Zusagen. Die wissen das. Du und ich, dass diese Schar klein ist, dass diese Schar geschmäht wird, selbstverständlich, da sorgt schon der Teufel dafür, verlasst euch drauf. Aber ich lese das auch den 10. Vers zu Ende, vorgesetzt in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Ah, die Zeit erfüllt wird. Hier kommt wieder das wunderbare Wort Fülle oder Pleroma vor. Das erstaunlich schöne, tiefe Wort. Das all unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, in ihm, in welchem auch wir zu Erben geworden sind. Oder ein Erbteil geworden sind. Wir sind sowohl Erben, die etwas bekommen, als auch ein Erbteil Gottes, das er seinem Sohne gibt. Wir sind das Erbteil, hört gut zu, das Gott, der Vater, seinem Sohne als Haupt der neuen Schöpfung gibt, sind wir sein Erbgut oder sein Erbteil. Das sind die beiden Bedeutungen in diesem Wort. Seit wir das aufgingen, gingen wir eine Welt auf. Meine Brüder, hier haben wir ein paar Mal das Wort das All. Aufhaupter und in sich Vereiniger. Gott vereinigt zunächst in seinem Sohn und dann der Sohn und das All vereinigen sich, der Füllsohn, dem alles gegeben ist, mit dem Vater, so lang, bis Gott alles in allem ist. Nicht nur der Beherrscher, sondern wie wir an Punkt 12 sehen werden, der Innewohnende. Er ist unsere Heimat. Gott ist unsere Heimat, so wie wir seine Heimat sind. Denn der Herr will in uns wohnen und wandeln, so wie du in deiner Wohnung wohnst und wandelst und vom einem Zimmer ins andere gehen kannst und dich freuen kannst, entweder über deine neuen, modernen Möbel, wie es manche machen, und ich über meine alten Möbel, die 40 Jahre älter sind. Freue ich mich drüber. Ja, ihr lieben Freunde, das ist dann das Ziel. Aber wir sind noch nicht so weit. Ich will die Stationen jetzt weiterführen. Der sechste war der Aufhaupter und in sich Vereiniger des Allen. Das ist die Beziehung zu Gott. Es gibt nichts, was nicht zu Christus emporgehauptet wird. Und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich wie viele zu mir ziehen? Alle zu mir ziehen. Das dürfen wir glauben, buchstäblich. Darüber dürfen wir nachdenken. Dafür dürfen wir danken. Dafür können wir nur anbeten und jauchzen. Wenn man das weiß, dann wird man frei von dem Gesetz der Sünde. Das heißt, wir müssen nicht mehr sündigen. Ich weiß das aus meinem Leben. Man wird frei. Das ist ein unerhörtes Vorrecht, keine Leistung. Aber ein Vorrecht. Das war Nummer 6, jetzt kommt Nummer 7. Wir sind Erbe. Und zwar, wie ich vorhin schon andeutete, wie ich nach dem Gesetz der Rückbeziehung Erben, die was bekommen, und Erbteil oder Erbgut, die etwas sind und dem Sohn gegeben werden. Dafür wollen wir einen biblischen Beleg aufschlagen. Ich habe ja diese Wahrheit vorhin schon angedeutet. Hebräer 1, Vers 2. Hebräer 1, 2 heißt es, dass Gott den Sohn gesetzt hat zum Erben des All, durch den er auch die Äonen gemacht hat. Dass diese beiden Dinge verknüpft sind, ergibt die Schau, dass bis Gott das durchführt, was ich eben in einigen Strichen hier euch vor Augen male, euch ins Herz hineinzusagen versuche, dass Gott dazu Äonen oder Ewigkeiten oder Zeitläufe oder Zeitalter gebraucht. Geht nicht von heute auf morgen. Wir haben noch viele Äonen vor uns. Wie viel weiß ich nicht. Vielleicht weiß es der Heinz Schumacher in seinem Büchlein, aber ich glaube, er weiß es auch nicht, dass ich nachher empfehlen werde. Über die Fragen, die ihm immer wieder gestellt werden. Das nur nebenbei. Hier wird also gesagt, dass er, Herr Jesus, das Erbe ist und dass der Christus das Erbgut ist für Gott selbst. Gott will auch was erben. Seinen Christus als Erstling, das Haupt, die Glieder und ein verklärtes All, das durch die Erlösung des Sohnes zurechtgebracht ist, das bekommt Gott. Der will auch was haben. Dem gehört auch was. Der ist ja der Größte und Schönste und Reinste und Herrlichste, unvorstellbar größer, als wir es uns auszudenken vermögen. Das war Nummer 7. Nummer 8. Die Erneuerung des All zu einem noch nie dagewesenen Kunstwerk. Das steht auch in der Bibel. Das lese ich euch vor. Offenbarung 21,5. Ich habe nur etwas genauer und wörtlicher, eingehender übersetzt, aber da steht's. Offenbarung 21,5 steht das Wort, dass der Herr sagt, siehe, das heißt, mach die Augen auf, ich schaffe als ein Kunstwerk, das ganz neu ist, durch meine Kraft, das All, ja, so etwa, ich schaffe das All zu einem neuen, nie dagewesenen Kunstwerk. Die Schöpfung heute ist schön, gewiss schön. Die Sonne nach den kalten Tagen, die wurde von allen begrüßt, hat man allen Menschen auf der Straße angesehen, die haben geleuchtet im Glanz der Sonne. Wenn diese gefallene Schöpfung noch vom Satan beherrscht und immer stärker in die Macht Satans geraten, schon so schön ist und solche Freudenströme auszusenden vermag und die Herzen der Menschen so zu erfreuen vermag, was meint ihr, meine Brüder und Schwestern, wie einmal die erneute, verklärte Schöpfung sein wird? Dafür haben wir gar keine Ausdrücke. Was dort für mal eins herausgreifen, singen und klingen wird an Worten und Melodien, dafür haben wir gar kein Gehör. Da sind Äußerungen, die stehen uns gar nicht zu sagen. Die konnte selbst sein Paulus nicht sagen, als er in den dritten Himmel versetzt war. Das heißt, in den zukünftigen neuen Himmel, im Geiste versetzt. Brüder, denken wir nach über das Heil, das Wundergroße. Und es wird uns gehen wie mit dem Pfarrer Brunz, der sein Lebensbild überschrieb: Ich habe das Staunen gelernt. Aber das Staunen, das lernen wir jeden Tag neu. Bei jedem Bibellesen, bei jedem gläubigen Gebet kommt das Staunen neu in uns. Und wer nicht mehr staunen kann, das ist ein verdrottelter Greis. Aber wer noch staunen kann täglich, der ist jung und frisch und froh und steht im Strom des Lebens. Ja, staunen. Für die Größe und Güte und Allmacht. Für die Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Auch über die Strenge und den Ernst unseres Gottes werden wir staunen, anbeten. Er macht alles neu. Es heißt ja nicht, es wird alles neu. Es gibt so einen Optimismus in unserer Dichtung, in unserer Philosophie, der sagt, ach, nur schweigen, nur still sein, nur ertragen, wenn auch mit verbissenen, knirschenden Zähnen. Es wird alles gut. Nein, es wird schlecht. Es wird alles. Er macht alles neu. Es heißt ja nicht, es wird alles neu. Es gibt so einen Optimismus in unserer Dichtung, in unserer Philosophie, der sagt, ach, nur schweigen, nur still sein, nur ertragen, wenn auch mit verbissenen, knirschenden Zähnen. Es wird alles gut. Nein, es wird schlecht. Es wird alles in den Bankrott hineingezogen. Aber er macht alles gut. Wir glauben nicht an das Fatum, an das Schicksal, das ganz von selbst alles gut macht. Das ist frommes Geschwätz, das ist Gefühl, das ist Sentimentalität, die uns betrügt. Sondern er macht alles gut. Wir glauben an die Allmacht, an die Retterkraft Gottes und Christi. Und deshalb sagt der Herr hier in Offenbarung 21,5, siehe, ich schaffe das All zu einem neuen, unerhörten Kunstwerk. Das sind die Bestandteile der Worte, die in dem Urtext enthalten sind. Das ist das Wunderbare, das einmal zu analysieren, zu zergliedern und Glauben zu nehmen und darüber zu loben und zu danken. Das gibt unserem Leben ungeahnte Kräfte. Und das ist spannender und interessanter als jedes Krimi-Hörspiel und jeder Kriminalfilm. Das, was Gott tut und wirkt mit einer zerbrochenen, im Tod verfallenen Welt, wie er alles Weh verwandelt in Wonnen und allen Schmerz in Frohlocken und Jubel, das zu sehen und das zu erleben in seinem eigenen Herzen als Anbruch, ist etwas Großartiges und Wunderbares. Ich komme bald zum Ende. Nummer 9, 10, 11 und 12 noch. Nummer 9. Jetzt sage ich etwas, das wird euch nicht sofort eingehen. Der Herr Jesus ist nicht nur der Auferstandene, der alle ihn auferstehen lässt. Er ist viel mehr. Der ist der Lebendigmacher. Denn die Schrift unterscheidet Auferwecken, töchterliches Jairus, das wurde auferweckt und war lebendig, aber ist nicht in einen neuen Daseinszustand gegangen. Dann gibt es die Anastasis, das ist die Auferstehung. Und wenn er ja tot war, oder lag schon im Grab, und steht auf, dann geht er in einen neuen Daseinszustand. Aber noch größer und gewaltiger ist das, was die Schrift nennt, die Lebendigmachung. Und da gibt es zwei Worte. Das eine heißt Zoopoeo, das ist die Lebendigmachung, wie wir sie in Offenbarung 21 lasen. Und das andere ist Zoogoneo, das ist die Zeugung hinein in das Leben Gottes. Unsere Zeugung, die begonnen hat, die sich fortsetzt in immer neuen Zeugungen, je mehr wir das Wort Gottes aufnehmen und ihm gehorsam werden. Jede Aufnahme neuer Erkenntnis beruht auf einer Zeugung des Heiligen Geistes durch den Samen seines Wortes. Nimm dir diesen Satz mit, es lohnt sich. Ich werde ihn nicht drucken lassen, goldene Worte berühmter Männer. Sollen die anderen machen. Aber ich sage es euch. Zoogoneo heißt, das Leben Gottes wird in uns gezeugt und entfaltet sich in der Gleichgestaltung und Gleichartung mit seinem Sohne. Das ist viel mehr als Auferstehung. Das ist die Lebendigmachung. Ich lese da vielleicht drei Worte vor. Ja, ich habe noch wenige Minuten Zeit. Wenige Minuten. Drei Worte. 1. Korinther 15, 22, das Auferstehungskapitel, das uns ja auch auf unserer Brüderkonferenz auf der Langen Steinbacher Höhe beschäftigen wird. Und da heißt es, gleich wie in dem Adam alle sterben, auch du und ich, keiner ausgenommen, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden, die Lebendigmachung oder die Lebendigzeugung, wie es in anderen Stellen heißt, Parallelstellen, ist ein Prozess, der das ganze Leben Gottes, die ganze Herrlichkeit seines Sohnes, die gleiche Art und die gleiche Gestalt uns vermittelt im Augenblick der Vollendung. Wenn wir eingehen nach dem Preisrichterstuhl hinein in die Gegenwart des Vaters mit dem Sohn, mit dem Haupt. Das ist mehr als Auferstehung. Denn auch die Gottlosen werden ja auferstehen. In einem hässlichen Leibe. Daniel 12, Vers 2 und 3. Brüder, das sind Dinge, die gilt es zu erforschen. Sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, das ist weitaus interessanter als die gegenwärtigen wirbelnden aktuellen Fragen. Was wird mit China? Was wird mit Libyen? Was wird mit Biafra? Was wird mit der Hungersnot? Wie können wir die beseitigen? Ist ja auch ganz interessant, natürlich. Aber diese Dinge, diese letzten und tiefsten Dinge, schließen uns die letzten Geheimnisse Gottes auf. Freilich nur denen, die danach verlangen, die Hunger und Durst haben. Lasst euch den Hunger und Durst schenken, die lebendig machen. Ich könnte jetzt noch lesen, dass das All nicht nur aufersteht, sondern lebendig gemacht wird. Das steht in 1. Timotheus 1, 13 und könnte euch zeigen, dass das Heer des Himmels, Engel und Dämonen, einmal alle lebendig gemacht werden. Das steht in Nehemia 9, Vers 6. Aber ich muss ein wenig abkürzen, damit unser teurer Bruder Schad nicht zu kurz kommt. Zehntens, er ist der Erfüller des All, das heißt, er wird alles ausfüllen. Es gibt keinen Raum mehr, auch nicht in deinem Hirn und in deinem Herzen, in deinem Leben, in deinem Leibe, in deinem ganzen Sein, keinen Raum mehr, der nicht einmal von dem herrlichen Gott und dem herrlichen Sohn ausgefüllt wird. Randvoll, überfließend ausgefüllt. Er ist der Erfüller des All. Epheser 1, 23, Epheser 4, Vers 10. Lest die Stellen nach. Lest sie 10-mal, lest sie 20-mal, lest sie kniend und betend, und ihr werdet Wonnen und Kräfte und Seligkeiten und Durchblicke bekommen, die groß und wunderbar sind. Nummer 11 und 12, er ist der Unterordner des All, Philipper 3, 21, 1. Korinther 15, 22 bis 28a, es wird einmal alles untergeordnet. Es gibt kein Rebellentum mehr, es gibt auch keine Gleichgültigen mehr. Es gibt nur noch von Christus und Gott erfasste, erfüllte Menschen, die sich willig und gerne untereinander und ihm unterordnen. Es gibt auch keinen Neid mehr und keine Eifersucht, keine Missgunst. Hört alles auf. Stellt euch das vor, das ist ein Leben, das wirklich verdient, Leben genannt zu werden, im Vollmaß. Zwölftens und letztens, das habe ich schon angedeutet, Gott ist der Innewohnende im All. Gott ist im All und das All ist wieder, wie vorher schon. Ich habe beim ersten Punkt gesagt, dass alle Keime, alle Lebewesen in Gott und in Christus waren und dann in die Entfaltung gingen. Und so wird auch am Ende wieder alles, aber in einem erhöhten, verklärten Zustand der Glückseligkeit und der Freude und des Friedens und der totalen Sündlosigkeit wird das All in Gott wohnen und Gott in ihm, im All. Er ist unsere Heimat und wir sind seine Heimat. Heimat, Heimat, wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe. Das einfache Kinderleben wird dann wahr, Brüder und Schwestern, in einem so großen und schönen, weiten Umfang, wie wir es jetzt nur von ferne ahnen können. Lob sei unser wunderbarer Gott, dass er nicht nur zu ein paar Sündern und ein paar scheinheiligen frommen Liebesbeziehungen hat, sondern zu seinem ganzen weltweiten All und sein Ziel erreichen wird, dass er sich vorgesetzt hat mit heiligem Eidschwur in sich selbst und bei sich selbst und dass er ganz gewiss erreichen wird. Gelobt sei sein Name. Halleluja. Amen.